wie man sich in Racial Profiling-Situationen verhalten kann. Anna vom RAA hatte ja schon dargelegt, dass es für die Betroffenen selbst häufig total schwierig ist, sich dagegen zu wehren, ohne Konsequenzen davon zu tragen. Ähnliches berichtet auch Lisa von Copwatch. Sie appelliert deshalb vor allem an Umstehende und BeobachterInnen, die solche Kontrollen eben mitbekommen, diese kritisch zu beobachten und den Betroffenen Unterstützung anzubieten.
Also wir von Copwatch Leipzig, wir rufen dazu auf, Polizeikontrollen kritisch zu begleiten und in Polizeikontrollen zu intervenieren, insbesondere wenn sie eine diskriminierende Motivation haben, beziehungsweise man die vermutet. Ja? Das Ziel einer Intervention ist dann eben, Solidarität mit den Betroffenen zu zeigen und der Polizei zu zeigen, dass es eine kritische Öffentlichkeit gibt und sie nicht unbeobachtet tun können, was sie wollen. Und als dritte Adressatin auch nochmal diese Öffentlichkeit, also auch wirklich, wie wir hier auf der Eisenbahnstraße, das würde ich auch sagen, geschafft haben, so ein Gefühl von Gemeinschaft zu etablieren. Wir hier in diesem Viertel, wir sind solidarisch miteinander. Uns ist nicht egal, was hier mit unseren Menschen, mit Menschen passiert, sondern wir verstehen uns auch als Community und wir unterstützen uns gegenseitig.
Doch, ich glaube schon. Also ich mache das auch. Ich da auch stehen, wenn ich irgendwie sehe, da wird irgendjemand kontrolliert. Und ich glaube, da muss man ganz genau hinschauen. Im besten Fall, keine Ahnung, nimmt man irgendwas auf Video auf, weil da immer was passieren kann, was keiner will. Sich die Zeit dafür nehmen, da kurz genau hinzuschauen und im Zweifelsfall, wenn dann ein hilfesuchender Blick kommt, auch aktiv zu werden. Ich glaube, das ist sehr wertvoll.
Copwatch hat dazu auch einen Leitfaden erstellt, wie man sich in solchen Situationen am besten verhalten kann.
Wir haben uns halt so ein bisschen so ein Konzept für diese Intervention überlegt, weil es irgendwie ein bisschen einfacher ist, sich das vielleicht zu merken, wenn man so einen kleinen Ablauf hat. Und wir schlagen eben 5 verschiedene Punkte vor, quasi als Muster, sich das so ein bisschen vorzustellen und auch zu merken. Und das ist eben erstmal dieses Beobachten, sich erstmal einen Überblick zu verschaffen, was passiert denn hier eigentlich gerade, und nicht sofort loszustürzen, sondern vielleicht zu gucken, ey, beobachten andere Leute die Situation schon länger? Gibt es vielleicht Kontaktpersonen der kontrollierten Person, die ich ansprechen kann? Genau, also erstmal so ein bisschen ruhig durchatmen, sich sammeln und Überblick verschaffen. Und dann der betroffenen Person Hilfe und Unterstützung anbieten.
Diese Unterstützung ist rechtlich auch abgesichert und nennt sich Recht auf Beistand. Das darf die Polizei einem grundsätzlich auch nicht verweigern.
Und gerade wenn man auch der Beistand ist, dann kann man eben für die Begründung fragen, warum wurde ich kontrolliert, was ist jetzt hier irgendwie die Gefahr, die die Polizei ja immer als Grundlage braucht, um überhaupt handeln zu können. Man kann auf das Willkürverbot hinweisen, auf das Diskriminierungsverbot, und man sollte auf jeden Fall von den Beamtinnen den Dienstausweis verlangen. Das ist nämlich ein Recht, was uns das Polizeigesetz gibt. Das ist der Paragraph 11 im sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetz. Genau, also gerne diskutieren, gern hinterfragen. Und dann als 4. Punkt beistehen, also je nachdem, wie die Situation noch ist. Wir empfehlen zum Beispiel, wenn es zu krassen, wenn es zu Gewalthandlungen kommt, auf jeden Fall versuchen zu filmen und Fotos zu machen. Zum einen im Nachhinein zur Aufarbeitung, zum anderen, weil es halt auch dazu führt, dass Polizistinnen dann weniger gewaltvoll sind, weil sie sich eben in der Strafverfolgung ja dann auch ausgesetzt sehen und dem öffentlichen Druck. Oder auch noch andere Leute, andere umstehende Passantinnen hinzuzurufen. Kontaktdaten aufzuschreiben, die man dann der betroffenen Person von einem mitgeben kann. Mit dem Angebot so, hey, wenn du eine Zeugin brauchst oder so, was hier passiert ist, melde dich doch bei mir. Genau, und der letzte Punkt ist dann so nachbereiten. Entweder uns ein Gedächtnisprotokoll schicken. Dazu haben wir auch einen Beitrag auf dem Blog, wie man das gut macht. Auch sowas zu schreiben, dass man nicht sich oder andere belastet, sondern sich wirklich darauf konzentriert, es geht um das Verhalten der Polizei.
Lisa hat auch darauf hingewiesen, dass es insgesamt natürlich nicht darum geht, Leute wild und auf Teufel komm raus zu verteidigen, sondern im Zweifelsfall natürlich auch ein Nein, ich brauche keine Hilfe von der Person zu akzeptieren und den Blick für die Gesamtsituation zu bewahren. Und natürlich auch die Gefahr, sich damit selbst einer Repression auszusetzen.
Also auf jeden Fall muss man sich schon dieser Repressionsgefahr bewusst sein, aber gerade auch an weiße Menschen gerichtet. Also es ist halt wirklich auch eine Frage von Privilegien teilen, ne? Und dieses Ding von, okay, die Abwägung ist halt, setze ich mich einer potenziellen Gefahr aus, um jetzt hier die Person zu unterstützen, beziehungsweise kann ich das jetzt einfach in Kauf nehmen auch, oder ist das Risiko für mich, von Repression betroffen zu werden, auch so gering, ne? Aufgrund meiner Privilegien. Also ich glaube, das ist ja dann eben auch das, was mit Allyship und so immer gemeint ist.
Zu Racial Profiling kommt es vor allem an Orten, an denen es der Polizei grundsätzlich erlaubt ist, verdachtsunabhängige Kontrollen durchzuführen. Das sind zum Beispiel anschlagsgefährdete Orte wie Bahnhöfe, aber auch grenznahe Gebiete, um Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis aufzugreifen. Wobei letzteres tatsächlich aus dem Polizeigesetz in Sachsen gestrichen wurde. Das heißt, das ist hier nicht erlaubt. Verdachtsunabhängige Kontrollen sind aber auch an sogenannten gefährlichen Orten möglich. Das sind Areale, die von der Polizei als solche deklariert werden, da sie beispielsweise in der polizeilichen Kriminalstatistik ein erhöhtes Vorkommen an Delikten aufweisen. In Leipzig wurde beispielsweise die Eisenbahnstraße als ein gefährlicher Ort eingestuft. Sie wurde zusätzlich im Jahr 2018 zur Waffenverbotszone erklärt.
Die Waffenverbotszone hier auf der Leipziger Eisenbahnstraße ist die erste Waffenverbotszone in Sachsen. Also es gab quasi den Versuch des Innenministers, das als neues Sicherheitsinstrument in Sachsen zu etablieren. Und genau, dafür musste sich halt ein Ort rausgesucht werden, wo man eine sehr, sehr gute Legitimation hat, das einzuführen. Und da ist eben die Eisenbahnstraße ja schon länger im Fokus der Sicherheitsbehörden, hatte eben ja auch deutschlandweit Aufmerksamkeit erreicht durch dieses Label, die gefährlichste Straße Deutschlands und so weiter. Genau. Und man hat quasi durch eine relativ hohe Kriminalitätsbelastung, die man festgestellt hat durch Polizeiarbeit vorher, quasi eine gute Legitimation, das auf der Eisenbahnstraße zu machen. Und die braucht man auch, weil dieses Instrument ist grundrechtlich gesehen, verfassungsrechtlich gesehen höchst problematisch, weil es das Prinzip des liberalen Rechtsstaates eigentlich verdreht. Wobei man hier nochmal unterscheiden muss, also die Waffenverbotszonenverordnung, die bestraft das Mitführen von Waffen im Sinne des Waffengesetzes und von gefährlichen Gegenständen, was halt alles sein kann, mit dem man potenziell Menschen verletzen kann. Und die Möglichkeit der verdachtsunabhängigen Kontrollen zur Kontrolle sozusagen der Einhaltung der Waffenverbotszone, das läuft immer noch über die gefährlichen Orte.
Lisa sagt, dass die Auswahl der Orte, die als gefährlich eingestuft werden, nicht zufällig passiert. So wurde beispielsweise auch die Gorkistraße in Leipzig-Schönefeld als gefährlicher Ort eingestuft, kaum dass sich dort einige migrantisch gelesene Läden etabliert haben. Auch die Eisenbahnstraße ist seit Jahren migrantisch geprägt. Hier kommen also genau die Zuschreibungen zur Anwendung, welche Menschen von der Polizei eben als kriminell wahrgenommen werden und welche nicht.
Und gerade wenn man sich auch die Geschichte der Eisenbahnstraße anguckt oder die Zusammensetzung hier auch, die demografische Zusammensetzung, dann fällt auf jeden Fall auf, dass es hier eine sehr, sehr krasse Zuschreibung gibt und eine rassistische und klassistische Motivation, die Waffenverbotszone auf der Eisenbahnstraße einzuführen.
Tatsächlich hat sich durch die Einführung der Waffenverbotszone auch die Polizeipräsenz vor Ort noch einmal deutlich erhöht. Doch von Anfang an gab es auch Widerstand von AnwohnerInnen und von politischen Gruppen wie eben Copwatch, die diese ordnungspolitischen Maßnahmen scharf kritisieren.
Und es hat sich dann so weiterentwickelt, dass es tatsächlich relativ viel Widerstand hier auch aus dem Viertel gab und sehr viele Leute das Problem gesehen haben. Weil es war ja nicht so, dass wir gesagt haben, wir wollen die Waffenverbotszone weghaben, weil wir alle mit Waffen rumlaufen wollen. Darum geht es ja nicht. Darum ging es auch der Polizei nie, weil Waffen mit sich mitzuführen ist halt in den seltensten Fällen erlaubt. Und das ist auch gut so. Ne? Aber es geht quasi wirklich um diese massive Polizeipräsenz und diese Polizierung der Gesellschaft und auch die Disziplinierung der Gesellschaft. und eben hier nicht der ganzen Gesellschaft, sondern eines bestimmten Teils der Gesellschaft, der zugeschrieben wird, kriminell und böse zu sein. Und das ist eben das migrantische und überdurchschnittlich junge und prekär lebende Eisenbahnstraßenviertel. Aber genau, quasi diese Einordnung in, es werden immer mehr Grundrechte beschränkt und Freiheiten eingestampft und der Polizei immer mehr Verantwortung für das Funktionieren der Gesellschaft zugeschoben, obwohl die Lösungen für bestehende Probleme ja auf einer ganz anderen Ebene angesiedelt sind, eben keine ordnungspolitischen Probleme sind, sondern soziale Probleme. Und für diese sozialen Probleme brauchen wir soziale Lösungen. Ja? Genau, also das quasi auch als Kritik an diesem konservativen, reaktionären Sicherheitsdiskurs.
Mittlerweile wurde die Waffenverbotszone wieder aufgehoben, da auch keine sichtbaren Erfolge festgestellt werden konnten. Insgesamt wurden extrem wenige Waffen gefunden, die meisten davon Nagelfeilen und Schraubenschlüssel. Und auch wenn man insgesamt auf die Zahlen in Sachsen guckt, zeigt sich, dass es um Themen geht, die vor allem soziale Fragen beinhalten und dafür keine entsprechende Lösung bieten.
Wie viel Geld hat denn die Polizei in Sachsen im Jahr? Über eine Milliarde Euro sind das. Da zählt auch nicht das Ordnungsamt mit rein und das ist auch nicht die Bundespolizei, es ist wirklich nur der Polizeivollzugsdienst in Sachsen. Dann haben wir uns angeguckt, welche Fälle bearbeitet denn die Polizei? Wie sieht denn gerade die Kriminalität in Sachsen aus? Wo halt auch total offensichtlich wurde, okay, die meiste Kriminalität, die stattfindet, das ist ein Problem des Kapitalismus. Ne? Also wenn du halt 40% der Kriminalität, die hier stattfindet, ist halt Diebstahl. Ne? Und Menschen klauen halt oft genug nicht aus Spaß, sondern weil sie halt zu arm sind, um sich Sachen zu kaufen oder genau einfach das Geld halt auch brauchen. Wir haben ganz viel Fahren ohne Ticket, wir haben ganz viel Drogenkriminalität und das ist das, was die Polizei den ganzen Tag macht so. Und die Zahlen der Polizei zur Gewaltkriminalität sind auch total entlarvend, weil wenn man sich wirklich mal anguckt, wie viel Tötungsdelikte es in Sachsen gibt oder wie viel Gewaltkriminalität es in Sachsen gibt, dann ist das Argument auch ganz, ganz schnell entkräftet, weil man zu diesen 2,8%, die die Polizei selbst quasi als Gewaltkriminalität einordnet, ja auch nochmal dazu gerechnet werden könnte, naja, Gewalt im häuslichen Bereich, im persönlichen Nahbereich, im sexualisierte Gewalt, da ist die Polizei halt keine Lösung, weil die Betroffenen nicht wollen, dass die Menschen, zu denen sie starke soziale und emotionale Abhängigkeiten haben, bestraft werden.
Die Notwendigkeit, über soziale Fragen statt ordnungs- und sicherheitspolitische Aspekte zu sprechen, wie Lisa das sagt, liegt also nah. Das führt uns also auch zu der Frage, nochmal größer über die Rolle und auch die Geschichte der Institution Polizei nachzudenken. Denn die disziplinierenden, rassistischen und rechten Strukturen in der Polizei sind, entgegen interner Behauptung, keine Einzelfälle und auch keine Zufälle, sondern sind historisch gewachsen und strukturell verankert und auch durch die Gesetzgebung gestützt. Personen, die beispielsweise aufgrund ihres Aufenthaltsstatus keiner Beschäftigung nachgehen können, werden durch diese Gesetzgebung schnell in den illegalen Sektor gedrängt, werden dann als GesetzesbrecherInnen identifiziert und begründen wiederum den bereits angesprochenen vermeintlichen Erfahrungsschatz der Polizei. Dieses Problem, soziale Fragen wie zum Beispiel auch das Migrationsrecht ordnungspolitisch anzugehen, folgt einer historischen Tradition, in der die Polizei stets die Rolle einnahm, Privilegien zu sichern.
Die moderne Polizei im heutigen Sinne gibt es erst seit dem späten 19. Jahrhundert. Davor war das Militär für Sicherheitsfragen im Inneren mitverantwortlich. Und gewachsen ist die Polizei aus zwei Strukturen. Einmal aus dem Vorbild der Londoner City Police. Die wurde vor allem dazu implementiert, ArbeiterInnenaufstände zu bekämpfen und auch sogenannte Elendskriminalität oder Herumlungern zu beenden. Und hier wird ganz klar der klassistische und sozialdarwinistische Aspekt der Polizei deutlich und auch der Zusammenhang zur Aufrechterhaltung der kapitalistischen Ökonomie. Der zweite Punkt, der besonders für den Rassismus innerhalb der Polizei interessant ist, ist die Verbindung zu Kolonialismus und Sklaverei.
Und das sind diese Slave Patrols in den USA, die dafür verantwortlich waren, entflohene Sklavinnen wieder einzufangen und zu bestrafen, gegebenenfalls sogar zu töten. Diese Slave Patrols wurden auch in deutschen Kolonien erprobt. Und genau, das ist quasi so ein ein historischer Ursprung sozusagen, wo wir sagen, okay, hier ist ganz, ganz klar die Vernetzung quasi von Rassismus und der Polizeiarbeit, wie wir sie heute kennen.
Die Geschichte der Polizei ist also eng mit Rassismus und Kapitalismus verwoben. Hinzu kommen die krassen hierarchischen Strukturen der Institutionen, die eben auch bis heute vor allem autoritäre Charaktere anziehen.
Und nein, die Polizei ist kein Durchschnitt der Gesamtbevölkerung. Die Polizei ist ein eher nach rechts bzw. ins rechtskonservative Lager verschobener Durchschnitt quasi der Bevölkerung. Das hängt eben mit der Organisationsstruktur zusammen. Das hängt damit zusammen, dass eine libertär denkende Person vielleicht nie unbedingt in den Job gehen würde, wo ganz klar ist, dass Befehlsketten eingehalten werden müssen, ne? Und dass es sozusagen ganz, ganz wichtig ist, um überhaupt diesen Job ausüben zu können.
Auch Kofi erzählte davon, dass unterschiedliche PolizistInnen natürlich unterschiedlich agieren. Aber dass natürlich auch Gruppendynamiken eine Rolle spielen und dass es regionale Unterschiede gibt.
Genau, es muss so ein Grundkonsens darüber herrschen, wie man mit bestimmten Dingen umgeht. Was sich ja auch total hochschaukeln kann, wo es total gruselige Geschichten gibt, wo dann gemeinschaftlich unglaublich rassistische Attacken ausgeübt wurden. Das heißt, so, es gibt bestimmt regionale Unterschiede oder Unterschiede von Präsidium zu Präsidium. Wahrscheinlich ist es realistischer zu sagen, von Stadt zu Stadt.
Oder, wie er dann auch später meinte, an manchen Orten kommt es der Polizei auf Kontexte an und anderswo werden diese Kontexte von der Polizei geschaffen. Und hier können wir klar sagen, das ist nicht nur eine Frage des Charakters oder der Gruppendynamik, sondern vor allem eine institutionelle. Und das heißt, das braucht auch strukturelle Veränderungen und Reformen.
Wenn ich da einen fachlichen Standpunkt dazu habe, dann muss ich anerkennen, dass dieses Problem auch in meiner Institution existiert, so wie das ganz viele andere Institutionen schon tun. Oder versuchen. So. Und dann muss ich sozusagen schauen, was sind die Konsequenzen daraus. Und da funktioniert diese Abschottung, die Polizei gern hat, eben nicht. Ne? Wir brauchen unabhängige Beschwerdestellen, das ist ganz, ganz klar. Wir brauchen die Möglichkeiten von unabhängigen Ermittlungsbefugnissen. Also es kann nicht sein, dass PolizistInnen gegen PolizistInnen ermitteln, was soll da rauskommen, so, ne? Und ja, wir brauchen eine offene Fehlerkultur einfach. Da braucht es einfach ein Umdenken, eine Reflexion und auch, ja, Kontrolle. Die Polizei ist unsere Exekutive, sie hat ein Gewaltmonopol und im Prinzip der Rechtsstaatlichkeit ist verankert, dass dieses Gewaltmonopol auch kontrolliert gehört. Und das ist kein Generalverdacht an alle PolizistInnen, sondern das ist Rechtsstaatlichkeit.
Diese Ideen und Forderungen, die Anna von der RAA hier formuliert, sind dabei notwendige erste Schritte, die auch nicht als einfach nur reformistisch abgetan werden können, sondern die, das muss man eben ganz klar sagen, Gewalt reduzieren und im Zweifel Menschenleben retten. Vor allem die, die von Rassismus und Sozialdarwinismus betroffen sind. Anna betont auch, dass der RAA in vielen Fällen auch weiterhin mit der Polizei zusammenarbeitet.
Ja, genau. Also da kann ich noch mal was dazu sagen. Wir stehen in sehr gutem Kontakt zur Polizei, was sozusagen vielleicht skurril wirkt, wenn wir da so explizit drüber sprechen. Also und das müssen Betroffene auch wissen sozusagen, dass wir können, um unsere Arbeit gut zu machen, nicht die Kooperation mit der Polizei im Einzelfall ablehnen. Das würden wir auch nicht tun. Uns geht es tatsächlich darum, aus unserer fachlichen Perspektive aufzuzeigen, was die Problematiken sind und die auch ins Gespräch zu bringen.
Und natürlich ist es auch wichtig, den Kontakt zur Polizei zu suchen. Es braucht ja insbesondere Transparenz, da eben diese Abgeschottetheit der Polizei und die interne Bearbeitung von Missständen für diese Zustände mitverantwortlich sind. Nichtsdestotrotz kann man natürlich diese Kritik an der Polizei auch weiterdenken und Ideen und Forderungen über diese Reformen hinaus formulieren, wie das zum Beispiel die Gruppe Copwatch tut.
Also wir fordern die Polizei abzuschaffen, komplett, konsequent. Wir sind eine antikapitalistische Gruppe, wir wollen auch den Kapitalismus abschaffen, wir wollen auch Nationalstaaten abschaffen und dieses ganze ausschließende System der Hierarchisierung von Menschen, genau, und der Bestrafung von Menschen. Genau, wir wollen anderen Umgang mit Menschen, Sicherheit anders herstellen, Gerechtigkeit anders herstellen. Und genau, konkret die Polizeiinstitution mit eben dieser klassistisch-rassistisch-militärischen Traditionslinie, auch diese Institution muss komplett verschwinden und quasi neu darüber nachgedacht werden, wie man Sicherheit und Gerechtigkeit für Menschen herstellen kann. Und quasi zwischen diesem langfristigen Polizei komplett abschaffen und diesen Polizei für den Moment ein bisschen besser machen, um quasi Überleben von Menschen zu gewährleisten oder auch einfach die Lebenssituation von Menschen real und jetzt zu verbessern, haben wir uns halt nochmal was überlegt, was so eine mittelfristige Perspektive denn sein könnte. Also es gibt einfach relativ viele Sachen, wo man sagen kann, hier ist die Polizei einfach grundsätzlich verzichtbar, weil das Problem nicht ordnungspolitisch ist. Oder man sagt, wir brauchen eine andere Institution, die das macht. Und der Vorschlag eben von uns mittelfristig ist halt, eine neue Institution zu schaffen, die könnte man Interventionsteams nennen, die quasi in Situationen anrufbar sind, wo Selbstverteidigung nicht mehr möglich ist. Ne? Also betrifft sowas wie Amokläufe, Terroranschläge oder so. Die eine bewaffnete Gruppe hat, die jederzeit angerufen werden kann, die aber nicht proaktiv handelt und die auch explizit keine Polizei ist, die auch nicht so heißt, weil quasi mit dieser rassistisch-klassistisch-militärischen Traditionslinie abgeschlossen werden muss. Ja, die Interventionsteams sind nicht dazu da, die normativ gesetzte herrschende Sicherheit und Ordnung des kapitalistischen Nationalstaates aufrechtzuerhalten, sondern die Interventionsteams sind wirklich nur dafür da, Menschen in ihrer Selbstverteidigung zu unterstützen.
Und dementsprechend ist, finde ich, total spannend, sich darüber Gedanken zu machen, wie man das tatsächlich lösen könnte oder tatsächlich mal neue Erkenntnisse in Richtung Lösung schöpfen könnte, wenn man zum Beispiel sagt, okay, wir fangen bei Null an und rekrutieren PolizistInnen unter, also vor genau diesem Hintergrund, dass wir sagen, okay, die sollen, gibt's ja nicht nur das, was man besser machen kann bei der Polizei, aber dass man genau darauf achtet. Und um genau das rauszufinden, wie verhält sich das dann, kann man ja ein halbes Jahr testen und irgendwie dann auswerten. Und das wäre meine Forderung, also dass man da mal radikaler rangeht. Genau, also so wirklich diese Gedanken mal zulässt. Die sind alle teuer. Die sind alle teuer, diese Gedanken. Die kosten Geld, die kosten Zeit, die kosten Mühe. Und das ist es wert. Also da ist einfach so viel zu gewinnen. Also das muss man ja immer noch dazu sagen. Das ist ja auch keine besonders effiziente Polizeiarbeit, wenn sie so stattfindet.
Die Forderungen sind vielfältig. Manche sind sehr konkret, manche sind sehr langfristig gedacht. Es bleibt auf jeden Fall eine Aufgabe, darüber zu diskutieren und die Arbeit der Polizei und auch die Institution kritisch zu hinterfragen. Denn die Polizei ist historisch und strukturell aufs Engste mit kapitalistischen und rassistischen Strukturen verknüpft und dieser strukturelle Rassismus zeigt sich tagtäglich in der Polizeiarbeit. Durch Racial Profiling, durch Täter-Opfer-Umkehr, durch mangelnde Möglichkeiten, sich gegen diese Gewalt zu wehren, durch einen mangelnden Schutz vor allem von schwarzen und migrantisierten Menschen und People of Color und im schlimmsten Fall dem Tod von Menschen in Polizeigewahrsam. Darüber hinaus gilt es natürlich auch, die manifesten Rassismen innerhalb der Polizei im Blick zu behalten. Die rechten und rechtsterroristischen Netzwerke in den Sicherheitsbehörden, die nicht zufällig so vermehrt in diesen hierarchischen Strukturen zu finden sind.
Übrigens hatten wir ja schon am Anfang der Folge den 15.03. erwähnt, also den Internationalen Tag gegen Polizeigewalt. Aus diesem Anlass wird es in Leipzig an dem Tag auch eine Kundgebung geben, und zwar um 17 Uhr auf dem Augustusplatz. Die wird auch von Copwatch mitorganisiert, die wir ja heute viel gehört haben. Der Schwerpunkt der Veranstaltung ist dieses Jahr Death in Custody, also Todesfälle in Polizeigewahrsam.
Wenn ihr Fälle von rassistisch motivierter Polizeigewalt selbst erlebt oder mitbekommt, dann könnt ihr das übrigens auch wie immer an Chronik.LE melden. Und auch ansonsten haben wir mal wieder gelernt, mischt euch ein und seid solidarisch.
Ja, wir verabschieden uns damit von euch und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bei uns doch nicht. Ein Podcast von Chronik.LE. Gefördert durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen.
Mein Leben. Mein Radio. Radio Lora auf 97,5 MHz. Damit es auch meins bleibt, unterstütze ich es mit einem Jahresbeitrag von 120 Franken. Für Nichtverdienende gibt es die Mitgliedschaft schon ab 60 Franken. Das Postcheckkonto lautet 80-144-03-9. Radio Lora. Die Freiheit nehme ich mir.
Na, Herr Mayer. Wo drückt uns denn der Schuh?
Frau Doktor, mein Radiosender macht mich völlig fertig. Immer dieselbe Musik, den ganzen Tag über diese saublöden Gewinnspiele und dieses sinnlose Gerede. Ich bin völlig am Ende.
Aber das ist doch überhaupt kein Problem.
Mach die Scheiße doch einfach aus.
Und Radio Lora an.
Erlebst du Gewalt? Du bist nicht allein. Ruf uns an. Freitag bis Montag 076 516 2676. Telefon gegen Gewalt. Solidarisch, anonym, gratis.
Şiddete maruz kalan kadınlar için telefon attı. Her cuma saat 18'den pazartesi saat 8'e kadar sürekli açık. 076 516 26 76.
Telephone for women who experience violence. We're available from Friday evening until Monday morning. 076 516 2676.
Telefon للتحية العنف للنساء. من مساء الجمعة إلى صباح الاثنين. 076-516-2676. Telefón contra el Unf.
Teléfono para mujeres afectadas por la violencia. Siempre disponible desde el viernes a las 6 hasta el lunes a las 8. 076-516-2676.